Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ich hatte es natürlich auch in der Schulzeit, dass ich einmal erlebt habe, dass ein Junge mich Scheiß Jule genannt hat.
Es gab da einen Mathelehrer. Ich war recht gut in Mathematik und auch sehr aktiv im Unterricht. Also Hand flog auf, um etwas zu beantworten, was er als Frage gestellt hat. Und dann hat er das kommentiert mit nur keine jüdische Hast.
Also meine Eltern haben Briefe bekommen von einer unbekannten Person. Und es waren wirklich sehr schlimme Briefe, sehr antisemitische Briefe. Dort wurde auch wirklich im Detail aufgelistet, wie man mich auseinanderschneiden würde. Und wir hatten damals auch noch einen Hund und was man mit dem Hund alles machen würde.
Herzlich willkommen zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: jüdisches Leben in Deutschland. Schützt die Erinnerungskultur vor Antisemitismus? Am Mikrofon Nicola von Hauff. Am 8. Mai 1945 kapitulierte das Naziregime bedingungslos vor den alliierten Streitkräften Frankreichs, Englands, der USA und der Sowjetunion. Mit der Kapitulation verbunden war auch die Befreiung der jüdischen MitbürgerInnen aus den Fängen der Nazis. Hitler und der Nationalsozialismus hatten seit 1933 über Millionen von Jüdinnen und Juden in Deutschland und Europa unermessliches Leid und Tod gebracht. Die Schergen des Regimes ermordeten rund 6 Millionen Menschen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Die jüdische Kultur, bis 1933 ein äußerst kreativer und lebendiger Bestandteil der bildenden Kunst, der Musik, Literatur und des Films in Deutschland, war 1945 praktisch ausgelöscht oder verschüttet. Über ein Dreivierteljahrhundert nach der Shoah leben wieder Jüdinnen und Juden in Deutschland. Allerdings gibt es auch wieder eine Form des Antisemitismus und Judenhasses. So trauen sich in manchen Großstädten gläubige Juden mit ihrer Kippa nicht mehr in die Öffentlichkeit. Zu groß ist die Gefahr von Pöbeleien oder Attacken durch Passantinnen und Passanten. Besonders dramatisch sind hierbei die Ereignisse, die sich im Oktober 2023 in Berlin-Neukölln bei einer Spontankundgebung abspielten. Diese Kundgebung war eine Reaktion auf den schlimmsten antisemitischen Massenmord seit dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Berliner Versammlung feierten muslimischstämmige Menschen ausgelassen den Kampf gegen Israel. Sie bejubelten die Terroristen der Hamas und verteilten Süßigkeiten. Zeitgleich richtete die palästinensische Terrororganisation Hamas in den israelischen Grenzgebieten ein Blutbad an mindestens 1000 jüdischen Menschen an und verschleppte unschuldige Frauen und Kinder in den nahegelegenen Gazastreifen. Reicht angesichts dieser Ereignisse das Erinnern oder vielmehr die deutsche Erinnerungskultur nach über einem Dreivierteljahrhundert als Schutz vor Antisemitismus aus? Rund um diese Frage sprach ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit Menschen aus 4 Generationen: Samuel Traub, Regina Kamschitzki, Susanne Jakubowski und Helmut Sonneberg. Das Besondere daran: alle 4 Personen haben einen jüdischen Background. Samuel Traub ist Jahrgang 1999 und studiert in Wien Medizin. Regina Kamschitzki wurde 1990 geboren und leitet als studierte Waldorfpädagogin das Stuttgarter Jugendzentrum Halef der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. Susanne Jakubowski ist Jahrgang 1954 und arbeitete hauptberuflich als Architektin. Ehrenamtlich engagiert sie sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen für ein starkes und sichtbares jüdisches Leben in Stuttgart und über die Grenzen der Stadt hinaus. Helmut Sonny Sonneberg ist im Jahr 1931 geboren und war ein Frankfurter Urgestein. Bekanntheit erlangte Sonny unter anderem durch eine halbstündige Dokumentation des Hessischen Rundfunks zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung am 26. Januar 2022. In der Doku erzählte er von seinem Schicksal als jüdischer Junge im sogenannten Dritten Reich und seiner ungebrochenen Liebe zum Fußballverein Eintracht Frankfurt. Sonny starb am 10. Februar 2023 im Alter von 91 Jahren. Am Anfang der Sendung hören wir nun aus dem Variationenwerk »The People United Will Never Be Defeated« des US-amerikanischen Komponisten Frederick Rzewski aus dem Jahr 1975 das Thema »With Determination«.
Thank you.
with Determination beim Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa. Eingespielt hat diese Version der in Russland im Jahr 1987 geborene deutschstämmige Pianist Igor Levit. Igor Levit und den Komponisten Frederik Krzewski verbindet nicht nur ihr musikalisches Talent, sondern auch ihr politischer Aktivismus. So komponierte Krzewski das eben erklungene Auftaktstück der insgesamt 36 Variationen auf Basis des chilenischen Protestliedes El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Übersetzt: Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. Dieses Lied wurde nach dem Militärputsch Augusto Pinochets 1973 zum musikalischen Symbol des Widerstands gegen den Diktator Pinochet in Chile. Sowohl Krzewski als auch Levit waren von dem chilenischen Lied fasziniert. Denn beide jüdischstämmigen Musiker stehen für eine vereinte Gesellschaft, die sich gegen Diskriminierung und Antisemitismus stark macht. Auch Samuel Traub hat eine klare Meinung zum Thema Antisemitismus. Er hat als Jude, wie die beiden jüdischen Musiker, einen Bezug zur Erinnerungskultur. Aufgewachsen in Stuttgart hat Samuel durch seine Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft. Bis zum Beginn seines Medizinstudiums engagierte er sich gesellschaftspolitisch unter anderem bei der jüdischen Studierendenunion Württembergs. Samuel ist Anfang 20. Er weiß, dass jüdische Menschen oftmals vorsichtig sind in ihrem Alltag.
Also das, meines Judentum ist jetzt nicht, ich würde sagen, so sagen, ich bin nicht morgen gefährdet, wieder eine Shoah zu haben. So, das würde ich nicht sagen, das ist auch, glaube ich, nicht, wäre auch nicht realitätsnah, aber dass das Judentum nie 100% sicher sein kann als Jude, dass man nicht immer 100% sicher sein kann, das ist eine grundlegende Erfahrung, die man, glaube ich, nicht absprechen kann. Man kann halt nicht, wenn man nicht jüdisch ist, kann man nicht ganz verstehen, wie es dann ist, wenn man eben, sagen wir mal, Antisemitismus ausgesetzt ist und das dann wirklich dann erfahren muss auch.
Samuel erfuhr in seiner Schulzeit selbst antisemitische Anfeindungen. Genauso wie Regina Kamschitzki und Susanne Jakubowski. Sie alle berichten nun von ihren jeweiligen Erfahrungen. Zunächst nochmal Samuel Traub.
Aber ich hatte es natürlich auch in der Schulzeit, dass ich einmal erlebt habe, dass ein Junge mich Scheiß Jude genannt hat. Ich meine, ich glaube, dass es bis heute, dass es eher ein Versuch war, eine Treffen, etwas zu finden, was einen trifft. Weniger der direkte Versuch, jetzt irgendwie antisemitisch zu sein, aber natürlich ist es halt eine antisemitische Äußerung gewesen. Das haben wir dann damals auch mit dem Lehrer von mir besprochen. Und das war damals auch, muss man sagen, für mich persönlich war es schon treffend, das weiß ich auch noch.
Der einzige wirklich antisemitische Vorfall, den wir als Familie erlebt haben, war, als wir in einer Wohnung gelebt haben. Und irgendwann haben wir plötzlich Briefe bekommen, also meine Eltern haben Briefe bekommen von einer unbekannten Person. Und es waren wirklich sehr schlimme Briefe, sehr antisemitische Briefe. Dort wurde auch wirklich im Detail aufgelistet, wie man mich auseinanderschneiden würde. Und wir hatten damals auch noch einen Hund und was man mit dem Hund alles machen würde. Und also es waren wirklich ganz schlimme Briefe. Und damals hatte man auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.
Es gab da einen Mathelehrer. Ich war recht gut in Mathematik und auch sehr aktiv im Unterricht. Und habe mich mal an irgendeiner Stelle sehr schnell gemeldet. Vielleicht war es auch nicht Mathe oder Erdkunde, hat er auch gegeben. Also Hand flog auf, um etwas zu beantworten, was er als Frage gestellt hat. Und dann hat er das kommentiert mit: nur keine jüdische Hast. Okay. Und der Musiklehrer, der auch Gemeinschaftskundeunterricht gegeben hat, der hat dann in irgendeiner Stunde über den Nationalsozialismus gesprochen und hat dann eben gesagt, seit 1933 musste man den Judenstern tragen. Schluck. Ich habe darauf überhaupt nicht reagiert, aber eine Mitschülerin hat darauf reagiert. Und das fand ich ganz toll, weil die ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Die hat dann gleich gesagt, das heißt nicht Judenstern, das heißt Davidstern. Boah, damals war ich noch nicht so schlagfertig wie vielleicht jetzt.
Ab September 1941 stigmatisierten die Nazis JüdInnen in Deutschland mit dem gelben Stern. Zuvor hatten sie ihn in den besetzten Gebieten eingeführt. Der Davidstern musste gut sichtbar auf der linken Brustseite der Kleidung getragen werden. Mit dem gelben Davidstern auf der Jacke setzten die Nazis jüdische Menschen sämtlichen Repressalien im Alltag aus. Hans Frankenthal war ein Überlebender des Holocaust. Er ist 1999 mit 73 Jahren in Dortmund gestorben. In einer Fernsehdokumentation für das Zeitzeugenportal erinnerte er sich an ein Gespräch mit seinen Eltern.
Ich sehe meine Mutter noch da sitzen und die gelben Sterne annähen. Darauf habe ich protestierenderweise, wie ich so war, auch schon als junger Bursche, ganz laut gesagt, den ziehe ich nicht an. Und mein Vater drauf gesagt hat, trage ihn mit Stolz.
Ähnlich alt wie Hans Frankenthal war damals auch Sonny. Sein voller Name Helmut Sonneberg. Er war Jahrgang 1931. In seiner Heimatstadt Frankfurt besuchte ich den über 90-jährigen resoluten Rentner im Sommer 2022. Sonny erzählte mir, dass er als 10-Jähriger ab 1941 den gelben Stern gut sichtbar auf seiner Jacke trug. Damit war er im Alltag und in seiner Jugendklicke als Jude zu erkennen und zugleich abgestempelt. Dementsprechend abscheulich behandelten ihn seine christlichen Mitmenschen.
Wir waren immer so 15, 20 junge Buben. Und wenn auf der Gegenseite einer war mit seiner Hitlerjugend und hat ihnen gesagt, geht mal da rüber und ihr könnt dort schlagen und treten, die dürfen sich nicht wehren. Und dann, das Schlimmste war nicht, dass die waren ungefähr gleichaltrig wie mir, 11, 12 Jahre alt. Und als die dann auf uns zukamen und haben uns ins Gesicht gespuckt, das ist für mich das Erniedrigste, was ein Mensch ertragen muss. Sich nicht wehren dürfen und dann sich vollspucken lassen. Ich habe dann meine Mama immer wieder gefragt, sehe ich anders aus, bin ich anders da oder habe ich eine Krankheit? Warum dürfen die das und warum dürfen wir uns nicht wehren? Hat die immer gesagt, der Hitler mag uns nicht und der vertreibt uns aus diesem Land.
Ein Mann, der wie Sonny diese Erniedrigungen ertrug, war der jüdische Komponist Viktor Ullmann. 1898 im österreichisch-ungarischen Teschen geboren, wuchs Ullmann in dem Glauben auf, Katholik zu sein. Seine jüdischen Eltern konvertierten noch vor seiner Geburt. Von ihm erklingt nun ein Ausschnitt aus seinem Streichquartett Nummer 3. Viktor Ullmann schrieb dieses Stück für 4 Streichinstrumente während seiner Internierung im Konzentrationslager Theresienstadt. Auch Sonny Sonneberg musste dem Komponisten dorthin folgen, dazu später mehr. Viktor Ullmann ermordeten die Nazis am 16. Oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau. Sonny war gerade einmal 7, als er am Morgen des 10. November 1938 vor der brennenden Synagoge am Frankfurter Börneplatz steht. In der Nacht hatten die Nazis in ihrem Rassenwahn fast in jeder Stadt im Reich Synagogen angezündet. Bis zu diesem Zeitpunkt war Sonny in dem Glauben aufgewachsen, er sei Katholik. Und dass sein Vater sein leiblicher Vater ist. Ganz selbstbewusst berichtete der über 90-jährige Frankfurter, dass er damals der kleinste Messdiener im Frankfurter Dom war. Nun erfuhr der junge Sonny aber von seiner jüdischen Abstammung und von seinem leiblichen Vater, einem jüdischstämmigen Handwerker. Von nun an musste er getrennt von seiner Familie in einem Waisenhaus für jüdische Jungs leben. Die Ehe der jüdischen Mutter mit ihrem neuen christlichen Partner, Sonnys Stiefvater, galt als sogenannte Mischehe.
Weil meine Mutter nach den Rassegesetzen 1935 in Nürnberg war meine Mutter durch meinen Vater geschützt. Es war eine sogenannte Mischehe. Da ich aber niemanden aufweisen konnte, durch den ich geschützt bin, oder war ich Volljude und passte nicht in diese Familie. Meine Familie wurde dann auch aus ihrer Wohnung herausgedrängt und musste in ein sogenanntes Judenhaus. Dieses Judenhaus war ungefähr einen Kilometer oder 500 Meter weiter weg. Das war das Stammhaus von Rothschild.
Nach der Schließung des Waisenhauses 1941 durfte der 10-jährige Sonny wieder zu seiner Familie nach Hause. Viele seiner Freunde aus dem Waisenhaus hatten dieses Glück nicht. Sie wurden deportiert und Sonny hörte nie mehr etwas von ihnen. In den folgenden Kriegsjahren konnten Helmut Sonneberg und seine Mutter kaum am öffentlichen Leben teilnehmen. Auch zur Schule durfte der jüdische Junge nicht. Wenigstens verschonten die Nazis die Mutter und ihren Sohn vor der Deportation. Zumindest vorerst. Denn dann kam der Tag, vor dem Helmut Sonnebergs Mutter so viel Angst hatte. Eines Morgens im Februar 1945 steht ein kleingewachsener Gestapo-Mann vor der Wohnungstür der Familie. Sonnys Mutter bekommt das Deportationsschreiben für sie und ihren Jungen. Sogleich kullern ihr die Tränen über die Wangen. Sonny erinnerte sich in unserem Gespräch gut an diesen Moment und an den Moment des Abtransportes. Das war am 14. Februar 1945. Der über 90-Jährige wusste noch genau, was er damals seine Mutter am Bahngleis wartend fragte.
Sag mal, Mama, in dem Schreiben, das du mir vorgelesen hast, hat gestanden, wir fahren zur Arbeit, aber es sind doch lauter alte Menschen. Ich war das einzige Kind. Und hat ihn nur geweint und geweint und geweint. Und dann waren wir in dem Viehwaggon drin, haben wir noch einen Moment gestanden. Und dann ist das Ding, hat sich in Bewegung gesetzt, dann sind wir durch halb Deutschland gefahren.
Sonny sah in der späten Deportation von ihm und seiner Mutter nur einen Grund. Aber als Frankfurter Urgestein war der Grund für Sonneberg eine harte Realität.
Am 27. Januar wurde Auschwitz von den Russen befreit und wir mussten am 14. Februar nochmal weg. Nur dass der Herr Oberbürgermeister Krebs nach Berlin melden durfte, Frankfurt ist judenfrei.
Der Frankfurter Oberbürgermeister Friedrich Krebs hatte 1941 in Frankfurt zur Eröffnung des berüchtigten Instituts zur Erforschung der Judenfrage die Festrede gehalten und Ende 1944 mit der Frankfurter NSDAP eine Kundgebung mit dem Motto »Wir kapitulieren nie« organisiert. Nach dem Krieg stufte ihn die Spruchkammer unter der amerikanischen Militärregierung als minder belastet ein. Friedrich Krebs war noch Oberbürgermeister von Frankfurt, als die Nazis Helmut Sonneberg 2,5 Monate vor Kriegsende mit seiner Mutter von seiner Heimatstadt Frankfurt nach Theresienstadt deportierten. Im KZ gibt es kaum etwas zu essen, die spärlichen Rationen stillen den Hunger des Jungen nicht. Er magert bis zum Skelett ab. Der 14-Jährige sieht, wie die Nazis seine Mitgefangenen foltern, drangsalieren und im Hof mit Gewehrsalven hinrichten. Noch am 8. Mai 1945, dem Tag der offiziellen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, geben die Schergen keine Ruhe. Das Internationale Rote Kreuz hatte das KZ ein paar Tage zuvor übernommen. Dennoch feuern Mitglieder der SS von außerhalb über den Stacheldraht Gewehrsalven in das Lager. Durch diese Gewehrsalven sterben weitere unschuldige Menschen. Die Rote Armee befreit das KZ Theresienstadt schließlich erst am späten Nachmittag des 8. Mai 1945. Mit vielen Jahrzehnten Abstand sagte der Holocaust-Überlebende Sonny Sonneberg, Die schlimmste Zeit für ihn war nicht die im KZ.
Und als ich aus Theresienstadt zurückkam, wog ich als 14-jähriger Bub 27 Kilo. Das trage ich bis heute mit mir rum. Ich habe Beine wie meine Tochter, sagt immer, das sind bessere Trommelstücke. Und so bin ich am, aber ich bin, ja, wie gesagt, 91 geworden und bin zufriedener Mensch. Aber Theresienstadt war Gott sei Dank nur eine kurze, heftige Zeit. Viel, viel schlimmer empfand ich von 39 bis 44 die Zeit, als ich alleine zu Hause verbringen musste, ohne Schule, ohne alles. Ich habe bis heute, wenn ich bin manchmal, ich bin kein eifersüchtiger oder neidischer Mensch, aber wenn ich höre Klassentreffen, Schulfreunde, das alles habe ich nie gehabt. Weil die Schulfreunde in den 2-3 Jahren, die sind ausgewandert oder umgekommen und oder ich habe, wie gesagt, Schulbildung 3, 3,5 Jahre und dann hört es auf. Trotzdem habe ich einiges aus meinem Leben gemacht und bin, wenn man so sagen will, ein zufriedener Mensch.
Ein zufriedener Mensch nach all dem erlebten Leid, das sagte der über 90-jährige Helmut Sonneberg über sich selbst. Passend dazu erklingt nun die jüdische Hymne der Befreiung und des Sieges Jerusalem Shel Zahav, das übersetzt Jerusalem aus Gold bedeutet. Jerusalem Shel Zahav bei Radio Mikro Europa. Das populäre jüdische Lied stammt von Naomi Scheme aus dem Jahr 1967. In Israel sieht man Jerusalem Shel Zahav als Symbol des Sieges im sogenannten Sechstagekrieg vom 5. bis 10. Juni 1967. In Deutschland ist es bekannt als Ruf der Befreiung in der Schlusssequenz des Films Schindlers Liste von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993. Gleich hören wir Inge Auerbacher, geboren 1934. Auch sie war in Theresienstadt, aber nicht 3 Monate wie Helmut Sonneberg, sondern 3 Jahre. In ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag am 27. Januar 2022, dem 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wünschte sie sich nichts sehnlicher als Frieden und Versöhnung. Sie hat ihren Peinigern vergeben, doch ihre Entbehrungen begleiten sie bis heute.
So viel ich weiß, bin ich das einzige Kind, das unter allen Deportationen aus Stuttgart zurückkehrte. 20 Personen von unserer Familie sind von den Nazis ermordet worden. 3 Jahre im KZ Theresienstadt. 4 Jahre im Bett wegen der schweren gesundheitlichen Folgen. 8 Jahre Schulverlust. 4 Jahre Stigmatisierung der Juden, Stern zu tragen.
Ein Mann, der wie Inge Auerbacher und Helmut Sonneberg den Holocaust ebenfalls überlebt hat, war Jan Jakubowski. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern kam er im Jahr 1962 nach Stuttgart. Zuvor siedelte die polnischstämmige Familie 1961 von Israel ins nordrhein-westfälische Hagen über. Seine Tochter Susanne Jakubowski erinnert sich an die Einstellung ihres Vaters zu seinen antisemitischen Erfahrungen im sogenannten Dritten Reich.
Ich glaube, mein Vater war wie so viele Holocaust-Überlebende sehr daran interessiert, dass die Kinder nicht traumatisiert werden mit Geschichten. Er hat es uns in ganz kleinen Häppchen im Laufe der Jahre erzählt.
Susanne Jakubowski ist Architektin. Sie engagiert sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich in der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. So ist sie Mitglied der Repräsentanz der Religionsgemeinschaft. Außerdem koordiniert Jakubowski den interreligiösen Rat der Religion in Stuttgart. Susanne Jakubowski berichtete mir von den Anfängen und der Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg. Dessen religiöses Zentrum liegt bis heute in der Stuttgarter Hospitalstraße.
1952 wurde die neue Synagoge auf den Fundamenten der Alten aufgebaut, also quasi auf demselben Standort. Und dann entstand so langsam eine kleine, ich meine, 600, 500 Menschen, das sind ein winziges Dorf. Ein bisschen Verwaltung, ein Religionslehrer, ein Rabbiner, mehr gab es ja nicht. Und in den anderen Orten in Württemberg gab es überhaupt gar nichts. Also es hat sich alles auf Stuttgart fokussiert.
Bis zum Jahr 1985 existiert die Stuttgarter Gemeinde für sich. Dann aber verfassen Gemeindemitglieder die erste Satzung der Gemeinschaft, die die Gremienarbeit regelt. In den folgenden Jahren nun baut sich die jüdische Gemeinde langsam auf.
Und erst mit den 90er Jahren, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und dann der Vertrag zustande kam zwischen Deutschland und den verschiedenen ehemaligen Staaten, dass man jüdische sogenannte Kontingentflüchtlinge hier in Deutschland ansiedeln soll. Erst dann begann sich die Gemeinde stärker zu etablieren und zu wachsen und dann auch zu vergrößern. Und dann entstanden Zweigstellen in den verschiedenen württembergischen Kommunen.
Susanne Jakubowski sieht in der Arbeit und im Angebot der jüdischen Gemeinden in deutschen Städten eine Perspektive für die Stadtgesellschaften.
Wenn in einer Stadt überhaupt eine jüdische Gemeinde existiert und sich der Gesellschaft öffnet, indem sie Veranstaltungen macht, Synagogenführungen anbietet, sich an Gedenkveranstaltungen auch beteiligt und so weiter, dann hat die Stadtgesellschaft mehr davon.
Aber auch in ländlichen Regionen, so Susanne Jakubowski, gelte es, der deutschen Gesellschaft die jüdische Geschichte, Liturgie und Kultur nahezubringen. Wie einst ihr Vater Jan Jakubowski engagiert sie sich in der Aufklärungsarbeit.
Damit man eben auch die Menschen in der Umgebungsgesellschaft heranführt an das jüdische Leben, muss man ihnen Wissen vermitteln. Ich behaupte mal, der größte Teil ist ziemlich unwissend. Das war übrigens auch eine der Dinge, weswegen mein Vater sich eingebracht hat, weil er festgestellt hat, dass die Unwissenheit unglaublich hoch ist. Und es hat sich nicht sehr viel verändert seit einigen Jahrzehnten.
Trotz 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland kennt kaum jemand der Nichtjuden den jüdischen Jahreslauf oder die Feiertage und Bräuche.
Die jüdische Gemeinden hier in Baden und Württemberg haben gemeinsam mit der Landesregierung werden jetzt demnächst oder sind im Begriff, eine jüdische Bildungsakademie zu gründen, die auch dezentral verschiedene Schulungen, Vorträge eben Möglichkeiten bieten wird, den Menschen Wissen anzubieten. Ich meine, man kann nur anbieten. Die Menschen müssen es auch selbst entscheiden, es anzunehmen.
Die badische Presse berichtete im Mai 2022 von dem geplanten jüdischen Bildungszentrum, das in Bruchsal entsteht. Demnach soll es ein Ort der Begegnung, des Austausches und der Weiterbildung werden. Das Projekt solle nicht nur Antisemitismus verhindern, die jüdische Community stärke dadurch auch ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft. Das nun folgende Arrangement des Musikstücks Falling in Love Again stammt von Jörg Achim Keller aus dem Jahr 2021. Keller ist der Bandleader der WDR Big Band und machte aus dem Klassiker des Komponisten Friedrich Holländer eine Jazzversion. Holländer ging 1933 wegen seiner jüdischen Abstammung ins Exil in die USA. Ursprünglich hieß Holländers Stück Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ein Filmsong aus Der blaue Engel von 1930. Die Regie hatte Josef von Sternberg, in den Hauptrollen Emil Jannings und Marlene Dietrich. Liebe und Zuneigung anstatt Hass und Abneigung ist die Botschaft des Songs.
Thank you.
Falling in Love Again von Friedrich Holländer beim Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Heute zum Thema Jüdisches Leben in Deutschland schützt die Erinnerungskultur vor Antisemitismus. Love, also Liebe und Zuneigung zwischen den Religionen, das ist Barbara Traub ein wichtiges Anliegen. Sie ist die Mutter von Samuel Traub. Auf ihren Wunsch besuchte er als Heranwachsender interreligiöse Seminare. Die Themen Liturgie und Religion in Alltag und Kultur. Samuel lernte in den Kursen einiges über sich und seine jüdische Religion, aber auch über die anderen Religionen und Kulturen. Samuel ist Anfang 20. Er studiert in Wien Medizin. Von den Diskussionen in den Seminaren fühlt er sich in seiner Entwicklung bereichert.
Aber es ist einfach interessant zu sehen, die unterschiedlichen Aspekte noch zu verstehen. Warum ist es jetzt für jemanden eigentlich so wichtig, dass die Religion im Alltag eine Rolle spielt? Warum ist es wichtig, dass ich gewisse religiöse Gesetze im Alltag auch umsetzen kann, auch wenn sie vielleicht gerade einer anderen Religionsgruppe irgendwie nicht so geläufig sind oder nicht so verbreitet sind? Und das fand ich war eine wichtige Sache.
Für Samuel Traub ist es entscheidend, dass mehr Jugendliche an interreligiösen Seminaren teilnehmen. Denn es gehe dabei auch darum, die eigene Sicht, eventuelle Vorurteile und Stereotypen in den zwischenmenschlichen Diskurs einzubringen.
Ich glaube, jeder kann sich selber fragen, wie viel habe ich beispielsweise schon mit einer jüdischen Person geredet, wie viele muslimische Freunde habe ich vielleicht. Das ist immer eine Sache, wenn man das, glaube ich, sich wirklich hinterfragt, mal, wie viel habe ich eigentlich wirklich Kontakt zu Minderheiten, dann glaube ich, hat man auch sehr schnell, findet man heraus, dass man eigentlich gar nicht so viel Kontakt hat und dadurch auch gar nicht so viel dazu sagen kann. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, die Seminare zu haben, weil man auf diesen Kontakt kommt und vielleicht auch jetzt nicht die Welt sich verändert, aber zumindest mal so ein bisschen sieht, okay, die andere Person hat auch einen Alltag, so wie ich ihn habe, ist vielleicht auch am Freitagabend, will sie seine Freunde treffen oder sonst was. Und das ist dann, glaube ich, kann sehr, sehr viel bringen auch und sehr viel bewirken.
Samuel verbrachte als Jugendlicher viel Zeit in dem Jugendzentrum Halef der jüdischen Gemeinde in Stuttgart. Wenn er mittlerweile mal aus Wien zu Besuch kommt, dann schaut er gerne in der Stuttgarter Hospitalstraße vorbei. Schließlich lernte er viele seiner Freundinnen und Freunde dort kennen. Zusammen waren sie als Gruppe 2022 auch wieder bei der Jewvision. Dort sind alle jüdischen Jugendzentren in Deutschland dabei.
Die Jewvision ist quasi, also ich glaube jeder kennt oder hat jeder schon mal von der Eurovision gehört. Das ist dieser Song Contest, wo dann eben aus allen Ländern eben Sänger geschickt werden und auch teilweise Tänzer. Und die Eurovision ist so ein bisschen, sagen wir, das Pendant dazu, nur für die jüdischen Jugendzentren aus Deutschland. Auf der Eurovision eben präsentiert sich jedes Jugendzentrum, da gibt es ja noch ein Vorstellungsvideo, wo dann das Thema nochmal erarbeitet wird und auch die Jugendlichen eigentlich sich vorstellen, in Anführungszeichen, wo das Jugendzentrum vorgestellt wird.
Der Titel Vorstellungsvideo passt freilich nicht so ganz zu dem Beitrag der jüdischen Gruppe aus Stuttgart. Ihr Video hat eher etwas von einem professionellen Musikvideo eines Rap-Künstlers. Sie rappen über die Relevanz der Corona-Impfung und gegen Antisemiten.
Ruhe. Wir dürfen das jetzt nicht verkacken, reißt euch zusammen. Ja? Der Shit ist schneller weg als Samantha Schnalpurim, okay?
Okay,
ruhe,
ja?
Guck mal.
Corona-Krise, wie soll man das noch alles schaffen? Was ist los mit euch? Fangt an, euch zu raffen. Yeah, scharfe Mentalität, wir sind in 0711. Kein Problem, Judentum war immer do it yourself. Wir hängen in Stuttgart, nicht an der Copacabana. Wir kommen jedes Jahr weg wie Rosh Hashanah. Ihr erkennt uns am David und Mercedes-Stern. So ein Contest gegen uns, betet schon mal zu Hashem. Yeah. Mit den Bands durch die Streets, wir impfen gegen Corona. Und die Scheinwerfer leuchten, Stugi wie ne Menorah. Stäbchen in der Nase, ja man PCR. Ihr wollt gegen uns gewinnen, bitte wer? Kein Platz in Stuge für Antisemiten. Alles lächerliche Loser wie Lucky Luke's Banditen. In the show must go on. Nach diesem Part schon gewonnen. Corona-Krise, wie soll man das noch alles schaffen? Was ist los mit euch? Fangt an, euch zu raffen. Yeah, scharfe Mentalität, wir sind in 0711. Kein Problem, im Judentum war immer do it yourself. Heißt out FFP2 in jeder Nase in Schnelltest. Wir cruisen von Kanscher bis nach Stugi West. Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km pro Stunde. Aber hier fährt jeder wie bei Formel 1 letzte Runde. Corona, ja, ich fühl mich so wie Abraham. Es war ein langer Weg bis nach Kanan. Glaub mir, es floss auch so manche Träne. Ja, es war sehr einsam in der Quarantäne. Aber wenn wir kommen, ist die Pandemie over. Bands, Town und Scheid in dem ganz neuen Zauber. Komm, wir legen unsere Sorgen ab wie ne Jacke. Dreht aufs Gas, komm, wir gehen auf Attacke. Yeah! Kippa auf den Kopf, Goldkette um Hals. Bei euch ist alles schon verloren, Hopfen und Malz. Das ist für die Animated Gang aus der Hometown. Wir holen das Ding heim, da könnt ihr auf uns bauen. Wir flexen den Jahr, wir sind geboostert. Laufen durch die City wie ne Ente. Aufgeflustert.
Also bei so viel Kreativität wird sicher noch eine Kooperation zwischen dem Jugendzentrum und einer Stuttgarter Rap-Größe folgen. Mit ihrem Video und ihrer Live-Performance belegten die Jugendlichen des Jugendzentrums Halef bei der Jovision einen souveränen 7. Platz. Regina Kamschitzki war ebenfalls bei der Jovision 2022 dabei. Samuel und sie kennen sich aus der gemeinsamen Zeit im Jugendzentrum. Mittlerweile arbeitet sie nach einem abgeschlossenen Studium der Waldorfpädagogik und einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in besagtem Jugendzentrum Halef. Genauer gesagt ist sie Leiterin des Zentrums. An die Zeit mit ihrem Ehemann in der US-amerikanischen Stadt Charlotte im Bundesstaat North Carolina denkt sie gerne zurück. Auch wenn sie sich in Stuttgart wohlfühlt, gibt es etwas, was sie im Vergleich zu den USA verbesserungswürdig findet.
Also wenn du in einen Laden gehst, zum Beispiel wenn ich hier in Müller reingehe und eine Bat Mitzvah-Karte kaufen möchte, weil ich eingeladen bin zu einer Bat Mitzvah oder zu einer jüdischen Hochzeit und ich möchte eine Mazel Tov-Karte kaufen, finde ich das nicht. Ich finde tausend andere Karten, aber keine Mazel Tov-Karte oder Happy Bat Mitzvah oder was ich was.
Ich bin nach dem Interview mit Regina Kamschitzki dem Bericht über fehlende jüdische Grußkarten auf den Grund gegangen und tatsächlich, die Karten zur Bar oder Bat Mitzvah oder die Mazel Tov-Karten gibt es in den meisten der einschlägigen Stuttgarter Läden nicht. Auch in Deutschland feiern alle Menschen jüdischen Glaubens normalerweise ihre Bar Mitzvah als Junge oder Bat Mitzvah als Mädchen. Da besprechen sie ihre Religionsmündigkeit aus und werden in die Gemeinde aufgenommen. Mazel Tov bedeutet übersetzt ins Deutsche so viel wie viel Glück, viel Erfolg oder einfach nur Glückwunsch. Man verwendet es oft bei jüdischen Hochzeiten oder auch Bar- und Bat Mitzvah-Festen. An dem Beispiel von Regina Kamschitzki wird klar, wo Verbesserungspotenzial herrscht. Jede und jeder Deutsche hat wahrscheinlich schon mal von Bar Mitzvah oder Mazel Tov gehört. Aber in der deutschen Gesellschaft angekommen scheint es noch nicht zu sein. Auch das nun folgende Lied kennt wohl jede und jeder von uns. Das bekannte Hevenu Shalom Alechem.
Hevenu Shalom, Hevenu Shalom, Hevenu Shalom.
Hevenu Shalom Alechem in der Flashmob-Version der Jerusalem Academy of Music and Dance am Ben-Gurion Airport in Tel Aviv 2018. Bemerkenswert ist die Lebendigkeit und künstlerische Kreativität in dem Flashmob und im Eurovision-Video des Stuttgarter Jugendzentrums. Vor allem, wenn man bedenkt, was unsere Nazi-Vorfahren den jüdischen Menschen alles genommen haben. Ihre Kunstwerke, ihre Kultur und vielen auch ihre familiären Wurzeln. Dem 25-jährigen tschechisch-jüdischen Komponisten Gideon Klein nahmen die Nazis nur Stunden vor der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz sein Leben. Das war am 27. Januar 1945. Gideon Klein galt als ein hochtalentierter und begabter Komponist, dem 1940 sogar ein Studienplatz an der Royal Academy of Music in London angeboten wurde, den er aber aufgrund eines Ausreiseverbots nicht annehmen konnte. Von ihm hören wir nun sein bekanntes Streichtrio. Thank you. Das Streichtrio von Gideon Klein beim Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Das Streichtrio gilt als letztes überliefertes Werk des jüdischen Komponisten Gideon Klein, der am 6. Dezember 1919 im tschechisch-mährischen Přerov zur Welt kam. Die Nazis ermordeten den gerade einmal 25-jährigen Musiker. Das soeben erklungene Streichtrio hatte er im Herbst 1944 während seiner Internierung im Konzentrationslager Theresienstadt komponiert. Das Streichtrio erinnere an die mährische Heimat des Komponisten, sagte Albrecht Dümling am 6. Dezember 2019 anlässlich des 100. Geburtstags von Gideon Klein im Deutschlandfunk. Wer weiß, was Gideon Klein in seinem Leben noch alles an musikalischen Kunstschätzen hätte schaffen können, wenn die Nazis ihn in ihrem Rassenwahn nicht ermordet hätten. Wir sind nun am Ende dieser Sendung angelangt und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Als Fortsetzung zu dieser Radiosendung gibt es eine weitere Sendung mit demselben Titel »Jüdisches Leben in Deutschland – Schützt die Erinnerungskultur vor Antisemitismus?« In dieser zweiten Sendung werde ich mit Helmut Sonny Sonneberg zu Beginn nochmals über seine Erinnerung an die Zeit in Theresienstadt sprechen. Regina Kamschitzki, Susanne Jakubowski und Samuel Traub werden ebenfalls zu hören sein. Die beiden jüdischen Frauen und der jüdische Student berichten über ihre Einstellung zu Holocaust-Leugnern und ihren Bezug zur Erinnerungskultur. Klaus Klein und Kolja Czorsch an den Reglern, Ulrich Hägele von der Redaktion und ich, Nikola von Hauff am Mikrofon, verabschieden uns nun für den Moment von Ihnen und bis zum nächsten Mal.